Hallo und herzlich willkommen im Podcast Signals for Life, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik im VDE. Erstmal vielen herzlichen Dank. Sie schalten quasi schon zur zweiten Folge ein. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin Liv Presser und auch nochmal für alle die, die heute vielleicht doch in Teil 2 das erste Mal reinschnuppern. Die DGBMT, das ist die Deutsche Gesellschaft für biomedizinische Technik, also eine Fachgesellschaft des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Und in diesem Podcast sollen Expertinnen aus der Industrie, aus der akademischen Forschung und auch aus dem klinischen Umfeld zusammengebracht werden. Und heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Schlaf. Wir haben ja schon in Folge 1 einiges erfahren dürfen. Also wir haben jetzt ein gutes Grundlagenwissen, um sozusagen jetzt endlich technisch in die Tiefe zu gehen, uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Was wird die Forschung da quasi in Zukunft für uns bereithalten? Und ich bin sehr, sehr gespannt. Unsere Experten heute, zwei Somnologen, Professor Dr. Malberg und Dr. Brandt. Wer nochmal genau wissen möchte, wer das ist, schaltet einfach jetzt auf Pause. Geht zu Folge 1 zurück und startet Folge 1. Und ansonsten würde ich gerne hier in unserem Gespräch nochmal darauf zurückkommen, dass Professor Malberg in Folge 1 uns schon einmal gesagt hat, dass das Interesse an der Schlafforschung in den letzten Jahren wirklich gestiegen ist. Und da interessiert mich natürlich, was hat man denn bis jetzt schon erreicht? Also welche Technologien spielen denn jetzt schon maßgeblich eine Rolle?
Also der Schlaf betrifft ja jetzt nicht nur Patienten, sondern uns alle. Auch alle, die arbeiten, auch die viel arbeiten, auch stark gestresst sind. Und da gibt es natürlich viele Ansätze, um, sagen wir mal, den Schlaf auch zu verbessern bezüglich seiner Struktur. Wir nennen das dann auch Schlafeffizienz, also wie lange ist man im Bett, geteilt durch die Zeit, die man dann praktisch wirklich geschlafen hat. Also wie erholsam ist der Schlaf? Gibt es eine Tagesschläfrigkeit oder eine geringere Tagesschläfrigkeit? Und da gibt es natürlich viele Messmethoden, die es seit erst sehr kurzer Zeit gibt, wo man das etwa einschätzen kann. Also die richtige Schlafanalyse, wenn wir wirklich wissen, was läuft im Körper ab, das geht nur ausschließlich im richtigen Schlaflabor. Aber wir haben heute viele Apps oder irgendwelche Uhren, wo man Schlafprofile messen kann. Das sind natürlich alles Messergebnisse, die nicht klinisch verwertbar sind. Das muss man ganz klar sagen. Aber sie geben zumindest einen Hinweis darauf, dass es also ein Schlafverhalten gibt. Und wir haben ein großes Interesse festgestellt, dass viele Leute also solche Schlaf-Apps benutzen und sich interessieren, also zumindest interessieren, da läuft was ab. Man kann das beeinflussen. Das hängt irgendwie mit meinem täglichen Leben zusammen und das ist unbedingt ein positiver Effekt. Wir haben natürlich auch negative Effekte, das muss man ganz klar sagen. Die regelmäßige Verfügbarkeit von Telekommunikation, Smartphone, Handy und was es da alles gibt, die eigentlich das, sagen wir mal, die sogenannte Schlafhygiene stören, die eher negativ sind auf unser Schlafverhalten, das gibt es durchaus. Aber es gibt, muss man sagen, auch Techniken, die das verbessern kann. Es gibt Verfahren, das wird auch diskutiert, wie gut die sind, die beispielsweise das Einschlafen erleichtern. Es gibt Verfahren, die das Aufwachen erleichtern sollen oder sagen wir mal, der Wecker, der uns weckt, nicht wenn wir dann eine dicke Birne haben, sondern uns in einer optimalen Schlafphase wecken soll. Es gibt da verschiedene Sachen, da ist auch viel Glaube dabei und Leute sagen, das tut mir gut, deshalb nehme ich das. Ja, also es gibt da ganz verschiedene Sachen, aber insgesamt ist das Thema doch in den Vordergrund gekommen. Ganz wichtiges Thema, was ins Bewusstsein gekommen ist, ist die sogenannte Schlafhygiene, dass man versucht, gewisse Arbeitsabläufe oder Tagesabläufe, die praktisch das Einschlafen vermindern oder gewisse sogenannte Schlafhygienemaßnahmen, dass man die ernst nimmt und sagt, es ist bekannt, dass gewisse Effekte, beispielsweise blaues Licht, abends das Einschlafverhalten verschlechtert. Und das ist wissenschaftlich validiert und das kann jeder annehmen, wie er es will, um sein Schlafverhalten zu verbessern.
Was man an der Stelle auch nochmal vielleicht stellen muss, auch als, also wie es ist immer so eine gewisse Gratwanderung. Das hat ganz, ganz viele Vorteile, diese Apps auch zur Schlafaufzeichnung zu nutzen. Und ein wichtiger Aspekt bei der Schlafhygiene oder insbesondere bei der Behandlung von Patienten, die eine reine Ein- und Durchschlafstörung, also eine nicht organische Einschlafstörung haben, ist eben diese intensive Auseinandersetzung mit der Schlafproblematik. Und der therapeutische Ansatz wäre da, sich möglichst wenig damit zu befassen. Denn es wäre natürlich so eine App, die den Schlaf aufzeichnet, die mir jede Nacht zeigt, wie viel oder wie wenig ich geschlafen habe, natürlich kontraproduktiv. Das zeigt einfach, wie wichtig die schlafmedizinische Begleitung beim Nutzen dieser neuen technischen Methoden ist. Also man darf es nicht verteufeln, man muss es halt nur gezielt einsetzen. Und dann hat es auch enorme Vorteile, die Methoden, die wir haben. Und dann gibt es ja auch ganz neue eben technische Möglichkeiten, um dann auch nur beschränkt einzelne Biosignale aufzuzeichnen. Eben vielleicht nur die Atmung und Bewegung über Radartechnik, Kameratechnik, um dann eben auf einfache Art und Weise nur gezielte Biosignale aufzuzeichnen, um schon eine bestimmte Differentialdiagnose abklären zu können.
Ja, ich musste gerade ein bisschen auch daran denken, wie immer mehr Leute natürlich auch versuchen, ihren Schlaf oder ihr Schlafverhalten zu optimieren, um somit vielleicht auch ja, bessere Leistungen am Tag zu erbringen. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist. Ich finde es persönlich eher schwierig. Ich kann es nicht so gut einschätzen. Aber ich finde den Begriff, den Sie soeben genannt haben, der Schlafhygiene, spannend. Also ich hatte den Begriff tatsächlich zum allerersten Mal und ich finde den einfach total schön, weil Hygiene ist ja eigentlich etwas, worauf die meisten Leute viel Wert legen. Also beispielsweise Zahnhygiene und vieles mehr. Und wenn wir uns pflegen und unsere Hygienerituale einhalten, dann halten wir uns ja auch irgendwo gesund. Also wir achten und schätzen unseren Körper. Und der Begriff ist deshalb für mich einfach so handfest, wenn ich Schlafhygiene mir vorstelle, dann kann ich mir richtig etwas darunter vorstellen.
Erstaunlich, dass der Begriff, also schon, wenn ich jetzt da unterbreche, aber erstaunlich, dass dieser Begriff noch nicht so angekommen ist, weil das ist natürlich was ganz Essentielles. Jeder spricht über die gesunde Ernährung und die ausreichende körperliche Aktivität, was wichtig ist für einen gesunden Lebensstil. Und natürlich gehört der Schlaf und damit eben die Schlafhygiene, was ja nichts anderes bedeutet, als einfach einen geregelten Schlafwachrhythmus zu haben, eben auf ausreichend Schlaf zu kommen. Da achtet irgendwie kaum noch jemand drauf oder es ist vielleicht noch nicht so wirklich angekommen. Und wer sich tagsüber ausgeruht fühlt und nicht gegen eine Schläfrigkeit ankämpfen muss, der hat ausreichend geschlafen. Man kann nicht mehr schlafen, um noch mehr Leistung zu erreichen. Warnsignal ist immer, wenn man sich eben nicht erholt fühlt und sich tagsüber eine Schläfrigkeit hat, eine Müdigkeit und gegen das Einschlafen ankämpfen muss. Das sind immer Warnsignale dafür, dass der Schlaf nicht ausreichend ist und dass man es entsprechend abklärt.
Ich habe früher auch immer gedacht, man könnte den Schlaf nachholen. Also wenn ich quasi eine Nacht zu wenig geschlafen habe und dann am Tag darauf 2-3 Stunden schlafe, dann habe ich den Schlaf wieder nachgeholt.
Nachholen geht. Na genau, aber es ist ein anderer Aspekt. Nachholen geht, weil Sie haben ihn ja nachgeholt, weil Sie waren ja müde. Sie mussten ihn nachholen. Haben ja eine Nacht durchgemacht oder zu kurz geschlafen und waren halt müde und dann haben sie halt in der nächsten Nacht mehr geschlafen. Der Körper holt sich das dann automatisch. Was weniger gut funktioniert, gibt es auch ein paar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass dann der Schlafentzug ein bisschen besser verkraftet wird, ist das Vorschlafen. Aber der Effekt ist gering und zeigt einfach nochmal, dass eben, wenn man schon gut und ausreichend schläft, eine weitere Optimierung weniger sinnvoll ist. Die Optimierung sollte dort ansetzen, wenn jemand wirklich einen krankhaften veränderten Schlaf hat oder zu wenig Schlaf hat. Was aber häufig genug vorkommt, also gerade so in den letzten Jahren. Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, Tagesschläfrigkeit haben in den letzten 10 Jahren enorm zugenommen.
Ja, das würde ich auch nochmal betonen. Also der Trend, muss man sagen, in unserer Arbeitswelt macht das gesunde Schlafen eigentlich eher schwieriger. Ja, wir haben jetzt viel Homeoffice. Die Leute gehen nicht mehr zur Arbeit, sondern machen vieles zu Hause, können also schwer trennen zwischen privatem Leben und dienstlichem Leben. Und das macht die Sache schon schwierig. Man ist fast rund um die Uhr im Internet erreichbar, hängt an irgendwelchen Handys rum und macht dort irgendwas. Also es ist nicht so, dass der Schlaf plötzlich sehr viel besser wird. Man muss sagen, die Einflüsse nehmen fast mehr zu, die den Schlaf eher ungesund machen. Und da muss man sagen, im Schlaf selber kann man gar nicht so viel tun. Da muss man sagen, man muss auf ein paar Sachen achten, das nennen wir Schlafhygiene. Aber man muss gerade sehen, dass diese schädlichen Einflüsse im Schlaf eher minimiert werden oder dass man sagt, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt ist man auch nicht mehr erreichbar und lässt sich dann auch in seinem normalen Leben seine zirkadianen Variabilität nicht mehr stören. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man da auch, sagen wir mal, konsequent ist und sagt, bis dahin, aber der Rest gehört der Erholung meines Körpers. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, ach, ich finde es wirklich spannend und wahrscheinlich wiederhole ich mich, aber wir beschäftigen uns ja heute mit einem allgegenwärtigen Thema. Also etwas, was für viele wahrscheinlich auch banal scheint, so nach dem Motto, naja, schlafen muss ich halt. Und heute erfahren wir so viel mehr darüber. Also es hat so viel mehr Tiefe. Ich glaube, dass das Thema Schlaf und eben auch Schlafhygiene nicht nur für die Arbeitswelt relevant ist, sondern eben auch schon viel früher. Also das betrifft ja genauso Kinder in der Schule, die ja irgendwo auch einen sehr stressigen Alltag haben. Menschen in einer Ausbildung, ob nun eher handwerklich oder theoretisch, Prüfungen haben wir ja alle. Also Stress bzw. Alltagsstress, das kann ja auch privat bedingt sein, gibt es, glaube ich, immer irgendwo und das beeinflusst ja dann auch wieder unseren Schlaf. Und es scheint mir irgendwo eine Kunst zu sein, sich und seinen Körper da zu schützen, seinen Schlaf eben auch zu schützen, Abläufe, Rituale finden und bei Bedarf sich dabei eben auch professionelle Unterstützung zu holen. Und ich glaube, dass da viele zu spät reagieren und eben dann bei ihnen im Schlaflabor irgendwann liegen. Ich würde gerne wissen, es gibt ja Schlaflabore und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal Fahrerassistenzsysteme gehört. Was sind denn aktuelle Anwendungsbereiche, wo uns die Schlafforschung wirklich helfen kann? Also abgesehen davon, dass wir durch besseren Schlaf natürlich gesünder durch den Alltag gehen können.
Ja, also aktuelle Themen aus jetzt medizintechnischer Sicht sind eigentlich Geräte. Also wirklich Geräte, die in der Lage sind, zuverlässig und vor allen Dingen komfortabel, ja, Schlafphänomene zu charakterisieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, denke ich, dass wir von dieser Vollverkabelung wegkommen, dass wir das mit wenigen einzelnen Signalen machen können, vor allen Dingen mit Signalen, die wir nicht irgendwo auf der Körperoberfläche mit langen Drähten befestigen, sondern vielleicht in einer Uhr integriert oder mit einer Kamera oder irgendwie aus der Entfernung machen können. Das ist ganz wichtig. Es gibt dann zum Zweiten den Schwerpunkt, dass man sagt, wir haben sehr viele Signale dann. Ja, diese Signale müssen irgendwie analysiert werden. Die sind möglicherweise auch fehlerbehaftet. Wie geht man mit Algorithmen, mit diesen Fehlern um? Wie kann man also wirklich aus diesen Signalen das wirkliche Schlafprofil herausbekommen? Und dann wird das natürlich gleichzeitig interessant, dass man sagt, wenn man jetzt für die Schlafanalyse oder auch für die Analyse, und ich will das Thema Tag und Nacht immer nicht so streng trennen, sondern eigentlich möchte ich es eher zusammen sehen. Ja, man kann ja auch müde werden oder schläfrig werden, auch am Tag über, insbesondere wenn man eine große Maschine bedient oder wenn man Verantwortung am Steuer hat. Das sind ja ähnliche Phänomene, die da auftreten. Ja? Also die Frage ist, was im Schlaflabor praktisch nicht aufkommt, die Frage, die der Zustand der sogenannten Fahrunfähigkeit ist. Jetzt ist jemand bei einer monotonen Tätigkeit dabei, also beim Autofahren auf der Autobahn, und man wird langsam immer müder. Ja, dann will man ja eigentlich nicht wissen oder ein technisches System haben, das sagt, ja, jetzt ist er eingeschlafen, das wissen wir jetzt sicher. Das ist eigentlich viel zu spät. Sondern man muss das sehr viel früher wissen, um möglicherweise ein anderes Assistenzsystem oder irgendwie einen Alarm oder einen Weckalarm oder irgendwas anderes zu integrieren. Und das sind natürlich andere Fragestellungen. Plötzlich, die treten im klinischen Schlaflabor gar nicht so auf. Und da wissen Sie ja auch, wenn Sie im Auto sind, da können Sie auch keine große Verkabelung machen. Das muss eigentlich nebenbei laufen und komfortabel sein. Und das sind wissenschaftliche Fragen, die sind nicht trivial. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man also eine ganze Reihe von Untersuchungen machen, von Studien machen, neue Technik entwickeln, was unbedingt dazugehört. Es gehört also zum Schlaf nicht nur das Schlafverhalten, wenn es wirklich möglicherweise krankhaft ist, sondern auch praktisch Stress, Vigilanz als Assistenzsystem, wenn man große oder gefährliche Maschinen bedient. Das hängt dort unmittelbar zusammen. Das ist ein Trend, der ist hochrelevant, ja, dass man sagt, auch die Arbeitswelt nimmt Rücksicht in neuen Assistenzsystemen auf den Zustand, auf die ja, sagen wir mal, Wachsamkeit des Bedieners, ja, um hier auch die Fehler zu minimieren. Also insofern ist das so, dass praktisch der Schlaf aus der Nacht mehr auch Richtung Tag wandert. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, die das berücksichtigen.
Ja, ich frage jetzt mal ein bisschen provokanter. Gibt es dann überhaupt dann noch Schlaflabore in den nächsten 20 bis 30 Jahren? Also wahrscheinlich ja. Aber darüber hinaus, wird es das noch geben? Ist es ein langfristiges Konzept?
Also Schlafmediziner in jedem Falle, weil irgendjemand muss die Indikation stellen, eine Untersuchung zu machen. Wie diese Untersuchung in 15 Jahren aussieht, gut möglich, dass das keine stationären Untersuchungen im Krankenhaus mehr sein werden. Ganz bestimmt oder hoffentlich nicht. Ich glaube, Hagen, du gibst mir recht, es wird zumindest nicht mehr über eine Verkabelung stattfinden, wo der Patient sozusagen über die Kabel am Bett festgebunden ist, sondern eben auf modernere Art und Weise. Aber auch neue technische Methoden ersetzen ja die schlafmedizinische Versorgung nicht. Aber wie die dann eben passiert, müssen wir sehen. Und wäre auch gut, wenn mehr auch im ambulanten Setting stattfinden kann oder wir auch den Schlaf einfach repräsentativer messen. Es gibt ja auch andere Methoden, muss man vielleicht auch mal erwähnt haben, auch schon seit Jahrzehnten, dass man eine Aktigraphie, also sprich die Aktivität und Ruhephasen beim Patienten mal über 2 Wochen misst. Das geht einfach mit einer Uhr. Das gibt es auch schon lange, bevor es die Apple Watch oder andere Fitnessbänder gab. Gab es die klinische Möglichkeit, auf die Art und Weise auch zu Hause eine Diagnostik zu machen, zumindest was Aktivitäts- und Ruhephasen angeht. Und ich glaube, da werden wir halt noch besser und diese ambulanten Möglichkeiten werden besser. Aber ersetzt natürlich nicht den Schlafmediziner.
Also auf jeden Fall, also die Schlafmedizin, die Somnologie ist eine ganz, ganz wichtige Wissenschaft, die nicht nur verschiedene Erkrankungsbereiche behandelt, also der Kollege Brandt hat das ja schon erwähnt, von der Neurologie, Psychiatrie, Kardiologie, das sind alles Disziplinen, die mit dem Schlaf direkt zu tun haben oder wo der Schlaf praktisch die Erkrankung direkt mit beeinflusst. Aber ich würde mal eine Vision wagen, das Schlaflabor wird es nach wie vor geben, also es wird vielleicht anders aussehen als bisher. Ja, es wird anders aussehen. Es wird vielleicht sogar auch bei chronischen Patienten auch vielleicht sogar in die Häuser hineinwandern, wo die Routine, also normalerweise wohnen, in unseren Schlafzimmern, wenn es eine Indikation gibt im Rahmen der Telemedizin. Aber das Thema wird es nach wie vor gehen, vielleicht nicht mehr in dieser Form. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass diese Assistenzsysteme, an denen geforscht wird, von den Fahrzeugen und auch in der Arbeitswelt, dass die immer besser werden und das wird auch zunehmen. Also das Thema Schlaf, denke ich, wird sowohl für die Versorgung von Patienten als auch für uns als Begleiter in unserer täglichen Arbeitswelt immer weiter an Bedeutung zunehmen.
Das klingt ja erstmal aus Ihrer Sicht sehr beruhigend und zugleich total fortschrittlich. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Also ich erlaube mir sozusagen jetzt mal eine spitzere Zunge. Was wünschen Sie sich, Herr Brandt, in Zukunft technisch von Professor Marbeck und umgekehrt? Also was würden Sie sich, Professor Marbeck, von Dr. Brandt aus medizinisch-klinischer Sicht wünschen? Also was muss in Zukunft in der Schlafforschung noch kommen und passieren?
Wünsche, die der Kliniker sozusagen hat, gehen wirklich in die Richtung auf noch einfachere Art und Weise, störungsfreie Art und Weise, den Schlaf detektieren zu können um dann eben gezielt, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, gezielte Fragestellungen auf den Schlaf bezogen beantworten zu können. Das kann ja auch schon eine Erleichterung sein. Also optimal natürlich, wenn wir irgendwann beim Patienten zu Hause sind, mit einem einfachen technischen Gerät dort den Schlaf aufzeichnen können. Erleichterung wäre auch schon im stationären Setting, ich denke hier eben im Krankenhaus, dass wir den Patienten nicht mehr nur im Schlaflabor, in einem speziellen Zimmer ableiten, sondern auch auf einfache Art und Weise auf Normalstationen im Patientenzimmer, weil uns bei einem bestimmten Patienten eben eine bestimmte Schlaffragestellung interessiert, diese dann auch entsprechend untersuchen auf einfache Art und Weise. Und der zweite Aspekt, oder da arbeiten wir ja auch gemeinsam viel dran, ist die Biosignalanalyse. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein neurologischer Fokus von mir, aber der, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, weil wir mehr und mehr begreifen, dass der Schlaf ein ganz wichtiges diagnostisches Zeitfenster ist, insbesondere für Erkrankungen des Gehirns. Kann man sich ja auch vorstellen, weil es gibt eigentlich keinen physiologischen Zustand, wo das Gehirn sich so dermaßen ändert wie der Schlaf, in dem wir ein Drittel unseres Lebens verbringen. Und entsprechend frühzeitig sieht man eben auch schon bei neurologischen Erkrankungen Veränderungen. Und das ist gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen so wichtig, dass wir die frühzeitig erkennen, weil wenn Symptome wie Bewegungsstörungen beim Parkinson oder Demenz bei Alzheimer-Erkrankungen aufgetreten sind, dann ist eigentlich ein Behandlungsansatz schon zu spät. Und es ist tatsächlich so, jetzt will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber dass wir auf der Grundlage von bestimmten Veränderungen des Schlafes schon frühzeitig, 10, 15 Jahre bevor diese Erkrankungen auftreten, Veränderungen sehen können, die darauf hinweisen, dass der Patient ein Parkinson-Syndrom oder eine Demenz entwickelt. Und da ist gerade passiert sehr, sehr viel jetzt im neurologischen schlafmedizinischen Bereich. Und da ist eben auch es ist so wichtig, einfache Screening-Methoden zu haben und auch neue Analysemethoden. Ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin, was wir noch gar nicht wissen, auch gerade in den EEG-Signalen, um Erkrankungen frühzeitig aufdecken zu können.
Ja, was wünsche ich mir vom Kollegen Brandt? Wir haben ja eben schon gehört, dass der Kollege Brandt sehr stark immer an seine Patienten denkt, ja. Und ich finde die ja auch ganz wichtig. Ich gehe ein bisschen weiter darüber hinaus. Also nicht an den Patienten, ich denke nicht nur über den Patienten, sondern über uns alle nach, die, sagen wir mal, gewisserweise gestresst im Arbeitsleben stehen. Weil das, ich persönlich will eigentlich die Schlafmedizin nicht aus der Klinik ein bisschen auch mehr in die Allgemeinheit holen und sagen, dass es also Anwendungen gibt in der Schlafmedizin, die also nicht nur wirklich erst dann zum Tragen kommen, wenn wir wirklich einen Patienten haben, also irgendwie einen regelwidrigen Zustand, der behandelt werden muss. Ja, sondern ich denke, Schlafmedizin oder Erkenntnisse aus der Schlafmedizin, die sind eigentlich sehr viel breiter, betreffen uns alle, und zwar im täglichen Leben. Und da sind natürlich Untersuchungen, wenn man sagt, okay, wir können das also auch im Arbeitsleben oder in anderen Bereichen auch optimieren, wir können gemeinsam drüber nachdenken. Also ich würde mir vom Kollegen Brandt wünschen, ein bisschen mehr Zeit mit mir drüber nachzudenken, über Einschlafhilfen, Durchschlafhilfen, und zwar nicht für Patienten, sondern für uns, die im Arbeitsleben stehen, also wirklich Systeme oder Vorschläge oder Verfahren, die das praktisch das Schlafverhalten von uns verbessern können.
Haben wir schon unser nächstes Projekt? Gerne.
Ja, jetzt sind wir leider schon fast am Ende unserer zweiten Folge und unserer gemeinsamen Zeit. Und ein bisschen schade auf jeden Fall. Trotzdem muss und werde ich nochmal hier den Bogen ganz zum Anfang spannen. Also Sie sind ja hier zu Gast in einem Podcast des DGBMT in Signals for Life. Und wir haben ja zwischendurch immer auch mal wieder die Interdisziplinarität auch angesprochen, und ich möchte nochmal von Ihnen wissen, welche Rolle spielt eigentlich so ein Netzwerk, was beispielsweise die DGBMT oder auch der VDE bietet für die Forschung, also Netzwerk und Vernetzen, was hat das für einen Stellenwert?
Die Deutsche Gesellschaft für biomedizinische Technik ist natürlich für uns Medizintechnik die Fachgesellschaft, unsere Hausfachgesellschaft, in der wir eigentlich alle sind und auch sehr aktiv sind. Und die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik hat einige Fachausschüsse. Und das der eine Fachausschuss, für den wir jetzt hier gerade sprechen, ist der Fachausschuss Biosignale, Informationsverarbeitung in der Medizin. Und da finden sich solche Leute wieder wie wir, ja, also sowohl Kliniker als auch Ingenieure, die hier gemeinsam nicht nur Projekte planen und besprechen können, sondern wo wir auch unsere Ergebnisse austauschen können, über neue Ideen und Visionen sprechen können. Und insofern ist gerade die Fachausschüsse der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik ein sehr schöner Ort, um hier solche Sachen auszuhacken oder über neue Strategien nachzudenken.
Ich denke auch, es ist einfach essentiell, dass man da eben berufsgruppenübergreifend zusammenarbeitet. Die Informatiker, Ingenieure, müssen wissen, was gebraucht wird im klinischen Setting, im Versorgungssetting, in der Diagnostik. Und der Arzt oder Mediziner hat vielleicht bestimmte Fragestellungen, weiß aber gar nicht, wie er sie beantworten kann oder wie er sie messen kann. Oder kommt eben durch die Innovationen im technischen Bereich überhaupt erst auf neue Ideen. Also das ist dieser gemeinsame Austausch und die gemeinsame Diskussion und sich da auch immer gegenseitig auf den aktuellsten Stand zu bringen. Medizinischer Sicht und auch technischer Sicht ist essentiell und extrem fruchtbar, dann ein fruchtbarer Boden, auf dem dann wirklich tolle Dinge entstehen können.
Das finde ich war ein sehr gelungenes Schlusswort, Dr. Brandt. Vielen Dank Ihnen. Und jetzt sind wir leider am Ende unserer zweiten Folge und auch am Ende, ich sag mal vorerst, unserer gemeinsamen Zeit. Und da möchte ich mich wirklich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren und die ersten zwei Folgen mit mir zusammen gestaltet haben. Also ein großes Dankeschön an unsere Experten, an die beiden Somnologen, Professor Dr. Malberg und Dr. Brandt. Ich fand es sehr interessant und extrem aufschlussreich. Ich glaube, was wir alle mitnehmen können, ist, dass Schlaf etwas ist, wo noch unfassbar viel Potenzial steckt, wo noch super viel zu geforscht werden muss und geforscht werden kann. Schlaf ist etwas, was uns alle betrifft. Und ich glaube, nach diesen zwei Folgen werden wir mindestens bewusster durch den Alltag gehen. Ja, und an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder an Sie, falls noch Fragen im Raum sind, dann packe ich natürlich die Kontaktdaten der Experten in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt das einfach gleich nachschauen. Ansonsten googelt einfach mal, guckt mal auf der VDE-Homepage vorbei, auf der DGBMT-Homepage. Da werdet ihr auch alles zu unseren Experten finden. Ansonsten, ich sage es nochmal, Professor Dr. Malberg und Dr. Brandt könnt ihr auch online finden. Und das heißt, wenn ihr Fragen zu diesen Folgen habt, zu den Themen, wenn noch nicht alles geklärt worden ist, dann könnt ihr sie sehr, sehr gerne kontaktieren. Auch mit Anregungen könnt ihr euch jederzeit an den VDE oder den DGBMT wenden. Also falls ihr sagt, hier, ich habe ein super spannendes Thema oder ich bin in einer total tollen Forschungsgruppe und das passt, schreibt uns das gerne. An alle, vielleicht auch potenziellen Promovierenden, die hier das gehört haben und sagen, oh, das ist genau mein Thema, dazu möchte ich forschen und zusätzlich klingt dieses Team unfassbar sympathisch, dann würde ich sagen, schreibt unbedingt. Und dann hat die Folge ja einen positiven Nebeneffekt gehabt. Das wäre auf jeden Fall super schön. Und sonst kann ich nur sagen, hört in zwei Wochen wieder rein. Dann geht es nämlich weiter mit dem Thema Schizophrenie. Zu Gast haben wir Professor Dr. Beer, unser medizinisch-klinischer Experte, und Frau Dr. Karin Schicke, unsere, technische Expertin. Und ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Und dann kann ich nur sagen, tschüss und bis in zwei Wochen.
Tschüss, danke, hat Spaß gemacht.
Einen schönen Tag und schlafen Sie dann gut, ne?